Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und am 2. März ist Bürgerschaftswahl in Hamburg. Und weil das so ist, stellen wir in dieser kleinen, aber feinen Reihe ja die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien vor. Man muss sagen, der großen Parteien. Eine Partei ist nicht dabei. Die AfD wollte an diesem Podcast nicht teilnehmen. Das ist schade, aber das ist so, ja. Und heute habe ich jemanden zu Gast, einen Mann, von dem man glaubt, alles zu wissen. Und ich hoffe, dass ich heute irgendwas rauskriege, was ich noch nicht wusste. Mal gucken. Und einen Mann, der es sich leisten kann, und das ist wirklich bemerkenswert, in Hamburg mehr oder weniger nur sein Auge, ich weiß gar nicht, das rechte Auge, plakatieren zu können. Ohne Namen auf dem Plakat, nicht mal, wenn ich richtig geguckt habe, mit dem Schriftzug seiner Partei. Und das kann man in dieser Stadt nur machen, wenn man erster Bürgermeister ist und auf dem Weg, derjenige zu sein, der dieses Amt am längsten innehat, länger als die legendären Herbert Weichmann oder Max Brauer oder alle anderen, die man da so nennen könnte. Und das ist auch eine erstaunliche Geschichte. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Peter Tschentscher heute da ist, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Lieber Herr Tschentscher, und ich habe mich jetzt im Vorfeld extrem nochmal vertieft in Ihr Leben und habe mich dann gefragt, als Mediziner, Sie waren ja ein extrem erfolgreicher Mediziner, ich wusste gar nicht, Sie waren auch Privatdozent, also Sie haben habilitiert, haben auch an der Uni gelehrt, waren Oberarzt am UKE. Wie kommt man dann darauf, als Mediziner in die SPD einzutreten? Und viel interessanter, warum dann nicht Gesundheitspolitik, sondern im Wesentlichen ja Haushalts- und Finanzpolitik?
Also mein Eintritt in die SPD war noch viel früher, das habe ich ja schon als Student
gemacht. Student, genau.
Aber dann der Wechsel aus der professionellen Medizin. Ich war ja hauptamtlich bis zu meinem Alter von 45 Jahren als Arzt am UKE tätig. Das war dann so, ich sage manchmal ironisch, eine Verkettung unglücklicher Umstände. Denn ich war schon politisch aktiv, aber es war eigentlich nicht darauf angelegt, jetzt professionell Senatsmitglied und sogar später erster Bürgermeister zu werden. Insofern hat sich das ergeben, wie wenn man Vereinsmitglied wird und dann ist man plötzlich, ich weiß nicht, Abteilungsleiter oder Kassierer und Vereinsvorstandsmitglied und irgendwann ist man halt Vereinsvorsitzender, obwohl man ursprünglich eigentlich nur aus Interesse an Sport dabei war.
Obwohl man es gar nicht gewollt hatte tatsächlich?
Na, jedenfalls nicht so gezielt herbeigeführt. Es gibt ja Leute, die sind schon wollen schon mit 16 Jahren Bundeskanzler werden. Das war bei mir nicht der Fall, sondern ich habe mich für alles Mögliche interessiert, habe dann Zivildienst gemacht, studiert. Aber ich war schon immer politisch interessiert und dann hat das in Hamburg so eine wie so ein zweites Leben. Ich habe öfter mal gesagt, meine Kollegen gingen dann nach Feierabend zum Tennis und ich ging dann in die Kommunalpolitik.
Sie sind 1989 Mitglied der SPD geworden? Immer mich verbessern, wenn das Quatsch ist?
Könnte gut sein. Ich habe es nicht in Erinnerung, aber es passt ungefähr. Das war also einige Jahre, nachdem
ich... Mit welchem Grund? Weil als Mediziner könnte man ja auch Mitglied in der CDU werden oder bei den Liberalen.
Ja, also man darf als Mediziner überall dabei sein und die politischen Ansichten sind ja auch nicht homogen, nur wenn man Arzt oder Ärztin ist. Und insofern hat sich das ergeben, weil ich schon in dieser Denkart schon immer Sympathien hatte. Und dann habe ich auch, das war der unmittelbare Anlass, habe ich Leute kennengelernt als Student, die bei den Jusos waren. Und die waren sehr nett. Mhm. Und dann bin ich da mal mitgegangen zu den Juso-Abenden. Und so bin ich dann quasi in die SPD hineingeraten und war mir dann aber auch irgendwann sicher, da will ich Mitglied werden. Und das ist jetzt über 30 Jahre her.
Welche Rolle hat gespielt, dass Sie aufgewachsen sind, politisch sozialisiert, in dem Kreis von Helmut Schmidt?
Naja, das war ja früher doch ganz anders, das Parteileben. Es gab 7 Kreise und die waren dann so richtig in Kategorien. Es gab die linken und die rechten Kreise und dann gab es auch sehr viele Seilschaften und Lager. Und das hat aber für mich gar keine große Rolle gespielt, weil darin ist man erst eingebunden, wenn man dann als Abgeordneter im Parlament ist oder im Landesvorstand. Das war damals schon eine andere Art von Politik. Mittlerweile gibt es diese Parteiflügel und Zuordnungen kaum noch. Es gibt nach wie vor die Kreise. Ich bin in dem Kreis Mitglied geworden, in dem tatsächlich Helmut Schmidt zu Hause war, Ottwin Runde, also auch bekannte Bürgermeister, Peter Schulz und andere kamen aus diesem Kreis. Aber das hat jetzt keine unmittelbare Konsequenz für jemanden gehabt. Das war eben so. Es war ein großer Kreis neben dem Kreis Wandsbek. Mhm. Und dadurch ja, hat man natürlich auch Zugang dann zu Diskussionen über Landesparteitage und Ähnliches.
Wenn Sie sagen, in die Politik sind Sie eigentlich eher zufällig reingekommen, in das Medizinstudium nicht. Das stand anscheinend relativ früh fest, dass Sie Medizin studieren
wollten. Das hat sich als fester Entschluss während des Zivildienstes ergeben. Ich war dort auf dem Land in Ostfriesland im Rettungsdienst und dort bekommt man ja ziemlich viel Medizin mit. Mhm. Also man sieht Notfälle, ich habe dann Krankenwagen und Rettungswagen gefahren und war dann in Krankenhausaufnahmen. Und da habe ich so gespürt, wie bedeutsam und vielfältig die Medizin ist. Habe mich dann auch fachlich mehr und mehr interessiert. Es gibt dann so Schulungen und dann war ich meinetwegen, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals hieß, Rettungsassistent oder ähnliches. Und da habe ich dann gemerkt, dass Medizin eine faszinierende Verbindung von Biologie und Naturwissenschaft, aber auch mit sozialen Gesichtspunkten, mit im Grunde auch gesellschaftlichen Bedeutung ist. Und dieser Mix hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich auch mit Überzeugung das Medizinstudium begonnen. Und ich kann bis heute sagen, ich würde es wieder so machen. Es ist ein hochinteressantes Fach. Es macht Spaß, mit verschiedenen Disziplinen der Medizin zu tun zu haben. Es ist richtig ein hochspannender, attraktiver, aber auch anstrengender Beruf. Mhm. Auch das gehört dazu. Das ist kein 9-to-5-Job. Und das hat mich auch ein Stück weit motiviert. Also es ist ja auch eine Art Herausforderung dann oder Anforderung, dass man dann in Diensten und Bereitschaftsdiensten auch gefordert ist. Das macht schon Freude, weil es ja eine uneingeschränkt als positiv und sinnvoll wahrgenommene Tätigkeit ist. Wenn Sie jetzt Banker sind
oder Politiker.
Politiker, dann fragen ja viele, was die da genau immer machen. Es ist nicht so uneingeschränkt positiv. Das Sozialprestige, habe ich immer gesagt, meinem Wechsel aus dem weißen Kittel in der Universitätsmedizin ins politische Amt, das war so vom oberen Rand der Sozialprestige-Skala bis ganz nach unten. Aber das ist jetzt auch ein bisschen ironisch, weil wir ja auch viel Respekt erleben in öffentlichen Ämtern. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt schlecht behandelt werde im Bürgermeisteramt. Aber die Politik ist ziemlich hart. Es gibt viel mehr persönliche Kritik, sehr viel offensive Kritik. Die Welt in einem Universitätsklinikum ist dagegen sortierter, fachlicher, freundlicher.
Aber Eitelkeiten gibt's da auch, ne? Also ich erinnere mich an meine Zeit, das ist so ein bisschen her im Krankenhaus und dachte so, boah, da war der Chefarzt, also ich will nicht sagen kurz unter Gott, aber so
war's. Das war die alte Universitätsmedizin, da waren die Hierarchien steiler und härter als im Bundeswehrkrankenhaus. Mhm. Und die alte Schule war tatsächlich alles kleine Könige. Es gab eine Hierarchie im UKI, die Chefs hatten goldene Knöpfe am Kittel, die Oberärzte silberne Knöpfe am Kittel und das Fußvolk dann irgendwie gerade mal noch so Druckknöpfe, so ungefähr. Aber das ist wirklich vorbei. Die moderne Medizin im Universitätsklinikum ist auch, was die Führungsaufgaben angeht, moderner geworden. Die heutigen Chefs sind kooperativer. Sie haben oft kollegiale Führungssysteme. Es gibt jetzt eine gemeinsame Leitung der Intensivmedizin zwischen Anästhesie und den klassischen Intensivmedizinern. Also es gibt viel mehr Kooperation und, ja, wenn man so will, modernere, kollegialere Arbeitssysteme. Das ist gut für die Patienten. Das ist auch gut für die Beschäftigten. Es ist ja schlimm, wenn dann Hierarchien in einer Abteilung dazu führen, dass ein Assistenzarzt plötzlich in einem Lager eines Oberarztes gehört, der sich gerade mit einem anderen Oberarzt anlegt. Das sind sehr ungesunde Strukturen, die ich auch teilweise noch miterlebt habe. Und deswegen bin ich froh, dass es heute anders ist, weil es ja auch viele Leute abgeschreckt hat. Mhm. Es sind auch in meiner persönlichen beruflichen Vergangenheit immer wieder Kollegen gewesen, die gesagt haben, ich bin jetzt mal raus. Das ist hier einfach zu hart und auch das Arbeitsleben ist etwas milder geworden. Man kriegte früher für Bereitschaftsdienste keinen Freizeitausgleich. Man musste quasi nach einer ganzen Nacht Bereitschaftsdienst am nächsten Tag weiterarbeiten. Das sind schon Belastungssituationen gewesen, die ich den jungen Kollegen heute nicht mehr wünsche.
Das erinnert mich immer dann, wenn dann irgendwie ein Arzt zu einem Patienten sagte, sie müssen wirklich weniger Stress, ihr Leben ist zu stressig und war dann schon 36 Stunden irgendwie so im Dienst. Sie sind Labormediziner geworden, stimmt? Ist die Bezeichnung eigentlich richtig?
Ja, man kann das so sagen. Es ist,
Aber normalerweise denkt man ja als Arzt, ich möchte den direkten Kontakt zu den Menschen haben. Den haben Sie ja in dieser Funktion nicht gehabt.
Naja, in der Weiterbildung schon. Ich habe ja auch 2 Jahre in der inneren Medizin gearbeitet. Mhm. Ich war in verschiedenen auch klinischen Bereichen tätig. In der Universitätsmedizin ist es aber nicht so, dass man dann wirklich nur in einem bestimmten Fach unterwegs ist, sondern es gibt sehr viel interdisziplinäre Konferenzen. Ich und meine Kollegen haben zum Teil in Ambulanzen mitgearbeitet. Ich war einige Zeit in der Transfusionsmedizin, habe dort Blutspenderbetreuung gemacht. Also da stellt man sich so vor, als wenn das dann so Chemiker sind, die im Labor arbeiten. Ein Stück weit ist es das. Wir sind in meinem Fach auch tatsächlich sehr labortechnisch unterwegs. Aber es am Ende steht hinter allem, was die Labormedizin macht, ein echter Patient, eine Diagnose. Dahinter stehen auch weitere klinische Informationen. Wenn Sie einen labormedizinischen Befund richtig interpretieren wollen, brauchen Sie weitere Daten. Und dann ist es aber sehr ergiebig. Also fast alle Diagnosen in der inneren Medizin beruhen auch auf Labordiagnostik. Mhm. Und ein modernes Krankenhaus kann ohne dieses Fach gar nicht geführt werden. Also es ist vernetzt im UKE mit verschiedenen anderen Disziplinen. Ich habe mich dann für diesen Bereich entschieden. Das hätte ich am Anfang des Studiums nicht gedacht. Da war ich eher auch in klinischeren Fächern interessiert.
Also in welche Richtung wäre es gegangen dann?
Innere Medizin? Ich hatte eigentlich aus dem Rettungsdienst heraus die Idee, vielleicht Anästhesie zu machen.
Ah, okay.
Und habe dort auch dann das praktische Jahr, das man als Wahlfach hatte, dann dort auch verbracht. Aber mich hat dann super fasziniert, diese Diagnostik aus dem Blut, dass man dort Dinge herausfindet und dass man durch eine kluge Interpretation der verschiedenen vielfältigen Laboruntersuchungen auch wirklich Ursachen für Erkrankungen finden kann, die die klinische Diagnostik so nicht herausfinden kann. Also es ist eine elementare Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten, indem man eben nicht nur Röntgenbilder erstellt oder den Patienten mit dem Stethoskop untersucht, sondern die Labormedizin ist eine unglaublich weitreichende diagnostische Möglichkeit. Sie können sehr schnell Dinge unterscheiden, abklären, seltene Ursachen auch für Erkrankungen finden. Dieser diagnostische Gesichtspunkt, der ja enorm wichtig ist für die richtige Therapie, der hat mich fasziniert. Und ich denke bis heute, wenn es so diesen klassischen unbekannten Fall, Patienten, die lange Jahre Symptome hatten und keiner konnte ihnen sagen, woran es liegt, dann bin ich heute noch so gedanklich, dass ich denke, da hätte man ja dies oder jenes vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt einmal untersuchen können.
Könnten Sie noch zurückkehren? Also könnten Sie?
Fachlich ja.
Ja, okay.
Ich war ja doch sehr weit in diesem Fach.
Das ist ja noch eine lange Zeit jetzt, dass Sie nicht mehr gearbeitet haben.
Ja, das ist richtig. Die Methodiken haben sich weiterentwickelt. Ich müsste wahrscheinlich nochmal so eine kleine Trainee-Phase machen. Aber ich habe eine Zeit lang weiterhin Vorlesungen gehalten in meinem Fach. Das geht jetzt aus zeitlichen Gründen kaum noch. Aber habe natürlich immer so mit einem Auge weiter verfolgt, was es so an Entwicklungen gibt. Ich habe viele Kontakte noch zu meinen früheren Kollegen. Mein Gefühl ist, ich bräuchte noch mal wieder so ein kleines Briefing oder ein Trainee-Programm. Aber das Fach selbst ändert sich ja nicht. Der Mensch bleibt ein Mensch und die Dinge, die früher richtig waren, sind richtig geblieben. Es sind ein paar neue Erkenntnisse hinzugetreten.
Aber wollen Sie noch mal irgendwann eines fernen Tages zurückkehren in den alten Beruf?
Sollte ich jetzt aus dem Amt gewählt werden, wäre das meine erste Wahl.
Okay.
Wieder zurück in die Medizin.
Aber so insgesamt zu sagen, irgendwann mal, wenn ich dann, wenn ich 65, 67 bin, dann gehe ich noch mal in die Medizin?
Das würde ich zu gegebener Zeit dann überlegen. Es geht ja auch. Man kann ja auch, man muss ja nicht hauptberuflich und Vollzeit dann unterwegs sein. Ich würde nicht zurück können ins UKE. Die Universitätsmedizin ist auch kompetitiv. Dort gibt es Leute, die dasselbe können wie ich, aber 20 Jahre jünger sind. Und deshalb wäre es eher realistisch, dass ich mir so ein Feld suche, wie meine Kollegen mir manchmal vorstellen. Willst du nicht bei uns mal dies oder jenes mitarbeiten, dann sage ich, ich melde mich.
Noch aktuell.
Wenn es soweit wäre, momentan habe ich noch andere Pläne.
Was ist das Blutbild in der Politik?
Ach, das ist schwer. Das ist die Analyse eines Problems. Wir haben ja oft politische Probleme und dann gibt es viele, die eine Lösung haben. Aber in der Medizin heißt es, erstmal untersuchen, dann den Befund, dann die Diagnose stellen und dann erst kommt man zur Therapie. Denn Dinge, die von Weitem gleich aussehen, können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Und es nützt dann nicht viel zu therapieren, wenn die Therapie nicht anschlägt, sondern man muss vorher eine sorgfältige Diagnostik machen. Und so sehe ich es in vielen politischen Problemen. Erst einmal analysieren, warum läuft etwas schief? Warum ist etwas passiert? Oder warum kriegen wir ein Problem nicht gelöst? Und nach dieser analytischen Phase dann zu sagen, so, das hilft und das müssen wir jetzt angehen, das ist so eine medizinische, vielleicht auch eher naturwissenschaftliche Denkart, die in der Politik nicht ganz so häufig vertreten ist.
Wobei Sie sagen, Politik ist Medizin im Großen.
Das sagt nicht ich, sondern das sagt der große, bekannte Mediziner Rudolf Virchow.
Okay.
Der war nämlich beides.
Okay.
Der war Arzt und Pathologe. Der hat sehr kluge Dinge herausgefunden, die Medizinstudierende heute im ersten Semester immer noch lernen oder im vierten, fünften. Und der war zugleich, wenn man so will, im öffentlichen Gesundheitsdienst unterwegs. Der war, wie er selber sagt, Arzt und Politiker im Sinne von Gesundheit hängt nicht nur ab von den konkreten einzelnen Gesundheitsfaktoren für den Menschen, sondern es hängt auch ab von der gesellschaftlichen Lage, von einem, was damals ein Riesenproblem war, von hygienischen Lebensumständen, von den sozialen Bedingungen. Mhm. Und dieser Gesichtspunkt der Medizin, der trifft bis heute zu. Wir haben ja unterschiedliche Krankheitshäufigkeiten in Abhängigkeit von dem sozialen Status, vom Einkommensniveau. Und das zeigt bis heute, Rudolf Virchow hat recht, die Medizin betrifft nicht nur das Individuum, sondern auch die Umwelt spielt eine starke Rolle. Und deswegen hat er diesen Spruch geprägt, Politik ist Medizin im Großen. Mit anderen Worten, Politik hat eigentlich auch einen Anspruch, nämlich zu heilen, die Dinge besser zu machen und nicht nur Interessen zu vertreten oder einzelne Themen in den Vordergrund zu rücken. Insofern, mich hat dieser Rudolf Virchow sehr inspiriert, weil er eben diese besondere Vergangenheit hat, als Mediziner nicht ins Kleine zu gehen und in die einzelne Therapie, sondern eben auch den Blick aufs Gesamtsystem zu werfen.
Kommt daher auch Ihr Interesse an Haushaltspolitik, an Finanzpolitik? Oder war es wie in so einem Verein, keiner will den Schatzmeister machen, ach komm, nimm den Mediziner, der muss ja sowieso die ganze Zeit irgendwie alles zusammenrechnen und alles kalkulieren und so. Wie kamen Sie zu diesem, das ist ja dann so eine Art Steckenpferd gewesen, bis Sie Bürgermeister
geworden sind? Naja, ich habe keine Angst vor Zahlen. Und auch komplexe Datenlagen gehören zur Wissenschaft dazu. Jeder Wissenschaftler muss mit komplexen Daten umgehen können, darf sich nicht erschrecken lassen von komplexen Systemen. Und ich habe da kein Problem mit. Es macht mir auch Freude, Dinge einzugrenzen oder eben auch komplexe Daten auszuwerten. Und wenn man sich dann den Haushalt einer Stadt wie Hamburg anguckt, da geht es ja um viele Milliarden und ein hochkomplexes System an Haushaltstiteln oder wie wir heute sagen Produktgruppen. Das ist schon komplexe Datenarbeit, aber mir macht sowas Spaß. Und so habe ich dann, weil die Bedeutung der Finanzpolitik ja auch grundlegend ist, dass die Finanzierung von Politik ist ja ein Querschnittsthema. Mhm. Und das ist auch sehr einflussreich. Also diejenigen, die im Haushaltsausschuss etwas zu sagen haben, haben in der Politik einen großen Einfluss, weil sie natürlich Ressourcenverteilung mit beeinflussen. Und deswegen war Finanzpolitik für mich nicht nur interessant, sondern sie führt auch zu mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt Gesundheitspolitik, also in der Gesundheit etwas hätte tun wollen, dann hätte ich ja in meinem Beruf bleiben können.
Das stimmt.
Mich hat schon ein bisschen fasziniert, dass ich an der Entwicklung unserer Stadt selbst mitwirken und auch diese Entwicklung ein Stück weit mit beeinflussen kann.
Sie sind 2008 in die Bürgerschaft gekommen, damals noch in der Opposition. Dann kam das legendäre Jahr 2011. Olaf Scholz gewann die Bürgerschaftswahl mit absoluter Mehrheit und hat dann auch Sie mir so in so einem Nebensatz gefragt, Peter Maste?
Nein, also, Nebensatz war es nicht.
Weil alle erzählen immer, dass es irgendwie so, Steffen Hebestreit sagte, dass der heutige Regierungssprecher, dass Olaf Scholz irgendwas hat, du wirst dann Regierungssprecher, oder? Und er, ja gut, also, aber da hat er kein großes Aufhebens darum gemacht. Es war klar, dass sie es werden.
Das ist richtig, großes Aufheben gab es nicht, aber es gab schon eine sortierte Überlegung und ich erinnere mich, dass wir hatten ja aus meiner Sicht waren es ja die sogenannten schwarzen Jahre. Die CDU hatte die Senatsführerschaft und es gab dann zum Schluss schwarz-grüne Jahre, die habe ich als Oppositionspolitiker, um das mal politisch zu sagen, erlitten. Es war für uns nicht schön zu sehen, wie da die Schwerpunkte gelegen haben. Und dann gab es auch eine große Unzufriedenheit mit der Senatspolitik. Es gab große Fehlleistungen wie die Hasa-Nordbank-Krise. Und die Elbphilharmonie hatte sich blockiert. Also irgendwie sind wir auch gewählt worden, weil die Leute gesagt haben, jetzt muss mal wirklich vernünftig und besser regiert werden. Und in dem Zuge ist Olaf Scholz ja als Spitzenkandidat angetreten und hat die Wahl sehr überzeugend gewonnen. Und dann finde ich aber nicht so beiläufig, sondern ich erinnere mich an ein sehr ausführliches Gespräch, wo ich auch gesagt habe, dass mich das sehr interessiert, dass ich aber natürlich den Abschied dann aus meiner eigenen beruflichen Perspektive damit verbinden muss. Und dann habe ich zwei, drei Tage Zeit gehabt und dann habe ich mich aber entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und für Olaf Scholz war klar, weil ich schon in der Oppositionszeit in diesem Ressort die SPD-Fraktion vertreten hatte, dass ich dann auch die erste Wahl bin, mich zu entscheiden, ob ich jetzt in das Regierungsamt als Finanzsenator eintreten möchte.
Und obwohl Sie es dann waren, obwohl Sie es dann lange waren, als Olaf Scholz dann ankündigte, dass er nach Berlin geht, um irgendwann eines Tages Bundeskanzler zu werden und alle sagten, ja, ja, genau, so ist es dann ja gekommen, war dann, ich erinnere es noch genau, in den Redaktionen ging es dann los, naja, wer wird der Nachfolger von Olaf Scholz? Und dann hieß es, das wird die Melanie Leonhardt auf jeden Fall. Oder nein, eigentlich wird es Andreas Dressel. Und in dieser ganzen Diskussion fiel ihr Name nur ein einziges Mal, nämlich in dem Moment, wo es bekannt gegeben wurde. Und die Überraschung war groß. Und jetzt ist es ja lange genug her, jetzt können Sie uns doch mal erzählen, wie das damals eigentlich passiert ist.
Na, schon der Weggang von Olaf Scholz war eigentlich ja nicht geplant. Es war so, dass die Regierung nicht gebildet werden konnte. Richtig. Von Frau Merkel. Sie hat damals versucht, so eine Art Bündnis von drei Koalitionspartnern zusammenzubringen. Und das waren damals halt die CDU, die Grünen und die FDP. Und das ist über Monate nicht gelungen. Mhm. Und dann wäre es ja zu dieser Lage auch nicht gekommen. Aber als dann, das muss Ende des Jahres, November, Dezember gewesen sein, diese Koalitionsverhandlungen geplatzt sind, war sofort klar, jetzt muss die SPD gegen den eigentlichen Willen wieder in eine große Koalition. Das war damals gar nicht so leicht für uns. Und dann war für Scholz auch klar, und das war mir auch klar, als die ersten Gespräche losgingen, dass Scholz dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Bürgermeister bleiben kann, was ja eigentlich unser aller Plan war. Mhm. Er hat dann tatsächlich sich entschieden, das zu übernehmen, das Amt des Finanzministers, und hat uns das ja nicht nur so mitgeteilt, sondern hat gesagt, wir müssen jetzt irgendwie eine Anschlusslösung hinbekommen, und hat mit uns gemeinsam erst einmal diskutiert, wer dafür in Frage kommt. Und dann hat er uns aber, also die genannten Personen, die Sie eben gerade erwähnt haben, aber auch weitere, die für dieses Amt in Frage kommen, beauftragt, macht euch mal Gedanken. Ihr müsst als Team ja weiterführen, was wir hier die letzten Jahre gemacht haben. Und dann haben wir sehr offen mit einem Kreis von Landesvorsitzenden und Senatsmitgliedern und weiteren Personen überlegt, was ist für uns die beste Aufstellung. Keiner hat sich da vorgedrängelt und auch ich habe nicht sofort gesagt, ich muss das und will das unbedingt machen. Einige sind auch in der öffentlichen Erwartungshaltung plötzlich in so eine Rolle gekommen. Uns war aber allen bewusst, wir müssen jetzt die verschiedenen Aufgaben, die auf uns zukommen, gemeinsam angehen. Und dazu gehörte auch eine neue Landesvorsitzende zu finden, denn Olaf Scholz war damals nicht nur Bürgermeister, auch Landesvorsitzender. Und je länger wir dann gemeinsam nachgedacht haben, es waren ja mal so Gespräche, dann haben wir uns vertagt und haben eine Woche später weiter überlegt. Und das waren so 2-3 Wochen. Und dann war irgendwie klar, wir müssen uns jetzt entscheiden. Und dieses Tandem, Melanie Leonhardt als Landesvorsitzende und ich als Bürgermeister, das war dann unsere gemeinsame Entscheidung.
Aber wie kam das für Sie? Weil irgendwann, Sie haben gesagt, Sie sind in die Politik gekommen, mehr zufällig. Und dann haben sich viele Sachen ergeben. Wann reifte dieser Gedanke, ja Mensch, du kannst es doch machen?
Na, das war in dem Moment, als Scholz sagte, also als die Koalitionsverhandlungen abgebrochen sind und mir klar war, Scholz geht wahrscheinlich in die Bundesregierung. Da war mir klar, dass diese Frage auch an mich gestellt werden würde. Denn wir kennen uns untereinander und wussten ja, wer ist bereit und in der Lage, sein Amt zu übernehmen. Und das war dann nicht im ersten Moment klar, dass das dann auch so kommt, aber dass diese Frage an mich gerichtet wird oder dass sich diese Frage ergibt, das war mir schon klar. Es ist dann ganz konkret geworden, weil dann andere, die in Frage kamen, auch wirklich für sich entschieden hatten, dass sie das nicht in dieser Phase ihres familiären, persönlichen, aber eben auch politischen Lebens nicht machen konnten oder wollten. Dann war für mich die Antwort einfacher, weil unser Sohn war damals schon erwachsen oder jedenfalls aus dem Gröbsten raus. Und für mich war die Lage eben so, dass ich das mir auch zugetraut habe. Denn es ist ja so, als Finanzsenator 7 Jahre lang, da hat man natürlich sehr viel engen Kontakt zum Bürgermeisteramt. Viele grundsätzliche dicke Bretter kennt man dann. Und insofern traute ich mir das auch operativ zu. Und deswegen war, als dann die Entscheidung kam, jetzt einer muss es jetzt machen, war für mich die Entscheidung, es zu übernehmen, einfach. Es war ein bisschen ungewöhnlich, weil die Öffentlichkeit so überrascht war.
Waren Sie überrascht über die überraschte Öffentlichkeit?
Nein, aber es war schon erstaunlich, wie festgelegt die öffentliche Meinung war, dass es eben jemand anders werden würde. Und dieses allgemeine Erstaunen hat sich dann auch so geäußert, dass Leute gesagt haben, wer ist das überhaupt? Als wenn ich nun so aus dem Nichts gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob es das Abendblatt war. Irgendjemand kommentierte damals, wenn man das mal jemandem Außenstehenden erklärt, dann könnte man sagen, der Der Tschentscher ist genau wie der Scholz, nur nicht ganz so emotional.
Ich glaube, das war das
Aber. Das war mein Ruf, weil natürlich.
Nein, es war so, das war diese, dass man dachte, praktisch Scholz geht gar nicht. Es kommt Scholz 2.0. Und alle sagten, wie will der denn aus diesen, wenn der so ähnlich ist wie der Olaf Scholz? Und die Frage ist, hatten Sie das Gefühl, dass Sie damals so ähnlich waren wie Olaf Scholz?
Nein, nein. Also ich bin eigentlich anders, aber ich habe nach außen durch das Ressort. Mhm. Als Finanzsenator sind Sie der Mensch, der nicht mit den emotionalen und schönen Themen des Lebens kommt, sondern wir hatten ja eine harte Haushaltskonsolidierungsphase. Wir mussten ja 4 Jahre lang wirklich einen ganz harten Sparkurs machen, um diese großen Defizite des Haushalts abzubauen. Da kommen Sie ja nicht mit weichen Themen durch. Mhm. Und deswegen war mein Image eher der des Zuchtmeisters, der auf die Kasse achtet und kein Herz hat für Kultur. Das entsprach eigentlich gar nicht meinen Interessen, aber das war mit dieser Aufgabe verbunden. Und da ist dann deutlich geworden, wie stark so eine Amtsführung dann auch das Image prägt. Mhm. Wie übrigens, als Andi Grote Innensenator wurde, hatte keiner damit gerechnet, dass der das übernimmt. Der war nämlich mehr bekannt für Stadtentwicklung und Wohnungsbauthemen. Trotzdem ist ein politischer Mensch ja nicht durch sein Amt alleine charakterisiert. Und Sie haben ja gesehen, wie zum Beispiel Melanie Leonhardt aus dem Sozialressort jetzt in die Wirtschaftssenatorinnenrolle gegangen ist. Politische Köpfe müssen sogar flexibel sein und sagen, ich kenne die Politik und aus dieser Rolle heraus muss ich jetzt bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Wenn der Finanzsenator nicht aufs Geld achtet, ja, wer soll es denn dann tun? Jeder hat in so einem politischen System, in einer Regierung bestimmte Aufgaben. Die muss er mit aller Ambition annehmen. Und daraus ergibt sich dann das Image. Das ist aber nicht zwingend. Ich bin ja aus dem Finanzressort jetzt in die Bürgermeisterrolle gegangen. Aber natürlich hätte ich mir bestimmte andere Ressorts auch zugetraut. Und damit wäre dann ein anderes Image auch verbunden gewesen.
Das Image als Bürgermeister ist jetzt so stark oder Ihre Bekanntheit ist so stark, ich habe es vorhin gesagt, dass es Plakate gibt, da sieht man nur Ihr Auge. Und in Ihrem Auge spiegelt sich eine Hamburg-Silhouette, ich weiß gar nicht, ist es die Alster, ist es die Elbe, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann gucke ich auf dem Plakat und denke, wo steht denn der Name? Wo steht denn die Partei? So.
Das ist eine Idee, viel mehr
kann man gar nicht schaffen.
Das ist eine kreative Idee unserer Agentur gewesen, das erste Plakat in einer Serie von Wahlplakaten.
Es gibt auch andere, natürlich, klar.
Ja, das erregt Aufmerksamkeit und es wird einmal erörtert. Aber typisch ist ja, dass ich trotzdem erkannt werde. Mhm. War übrigens auch sonst öfter schon so, dass ich gedacht habe, selbst wenn ich im Winter eine Mütze aufhabe und einen Schal oder in der Corona-Zeit eine Maske vor dem Gesicht. In der Tat ist mir aufgefallen, ich werde selbst an dem Auge und an der Brille erkannt. Und das spielt so ein bisschen in dieses Motiv hinein, dass man sagt, da ist einer, den man kennt. Und das ist ja, was die Vertrauenslage angeht, gar nicht schlecht. Und deswegen war es vielleicht auch eine gute Kampagnenidee zu sagen, ich zeige jetzt mal nur das eine Auge und die Brille und da spiegelt sich die ganze Stadt wieder. Und die Botschaft ist, na, den kennen wir. Man weiß, wie ich Bürgermeister bin und was man mit mir verbinden kann. Und das ist, glaube ich, so eine verdeckte Botschaft dieses Plakats. Da ist einer, den man kennt.
Meine These ist ja, je länger man in Hamburg ein Amt hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es eigentlich auch ganz lange haben kann, wenn man es nicht von selber aufgibt. Das haben ja viele Ihrer Vorgänger gemacht, einfach um dann in die Bundespolitik zu gehen. Ist Ihnen das bewusst, dass wenn Sie jetzt wiedergewählt werden, was nach allen Umfragen so aussieht, dass Sie dann sich anschicken, der am längsten amtierende Bürgermeister Hamburgs zu werden? Also vor Max Brauer ist derjenige, wenn man beide Amtszeiten zusammennimmt mit 10 Jahren, dass Sie den dann, vorausgesetzt, Sie machen die Legislaturperiode zu Ende, dann einholen könnten. Spielt das eine Rolle?
Nein, das finde ich interessant. Ich habe auch damals, als ich Finanzsenator gewesen bin, immer geguckt, ach guck mal, jetzt hast du schon so und so viele Jahre Amtszeit hinter dir. Viele sind ja nur 2 oder 3 oder nur eine Legislatur in diesem Amt gewesen. Das ist schon so etwas, was einem irgendwann zwischendurch auffällt. Aber das alleine ist ja jetzt auch noch kein Verdienst. Es gab sicher Bürgermeister, die kurz im Amt waren und dann trotzdem viel erreicht haben oder für eine bestimmte Grundentscheidung der Stadt standen. Insofern ist das jetzt kein Wert an sich, aber es ist natürlich interessant. Wenn ich ein neues Amt beginne, weiß ich ja auch nicht, wie lange werde ich das jetzt haben. Und als ich dann 2018, das war ja schon eine angefangene Wahlperiode, es war ja nur noch 2 Jahre bis zum nächsten Wahltermin, hätte ja auch sein können, dass es sich auf diese 2 Jahre beschränkt. Und insofern bin ich jetzt nicht so angetreten in der Überlegung, ich will jetzt mal ein ganzes Jahrzehnt die Politik dieser Stadt anführen. Aber wenn es so ist, es gefällt mir. Ich bin jetzt nicht gelangweilt. Die Stadt ist enorm vielfältig und so ist auch das Amt. Ich bin eher so ein bisschen, ich will mal sagen, ich habe 2020 nach dem ersten Wahlsieg, den wir ja hatten, eigentlich davon ausgegangen, dass wir etwas unbefangener unsere Politik weiterführen können, dass dann eine solche Corona-Zeit kommt, dass wir dann einen Krieg in Europa haben, eine Energiepreiskrise, eine hohe Inflation. Das sind so Dinge, die habe ich mir jetzt nicht gewünscht und die sind ja trotzdem nun, die haben unsere letzten 5 Jahre so stark geprägt, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass ich nochmal weitere Jahre in die gestaltende Hamburg-Politik eingehen kann. Krisenbewältigung ist wichtig, ist auch eine große Verantwortung, ist aber eigentlich nicht das, was man sich wünscht. Und deswegen hoffe ich, dass es die Zeit ein bisschen ruhiger werden, dass wir jetzt etwas stärker nochmal wieder gute Entwicklung voranbringen können und nicht in diesem Krisendefensivmodus sein müssen.
Sind Sie so gern Landesvater, dass Sie, selbst wenn es die gegeben haben sollte, Rufe aus Berlin, die hören Sie sich an, aber es geht Ihnen da wie Daniel Günther, der sagt, das Schönste an Berlin ist die Autobahn nach Kiel, bei Ihnen ist es dann nach Hamburg. Also das scheint Sie nicht zu interessieren, ne?
Die Politik in Berlin hat einen ganz anderen Charakter. Das macht die Sache nicht attraktiver. Es gibt dort eine sehr viel stärkere mediale Betrachtung an der Oberfläche. Mhm. Es ist jetzt ein verstecktes Lob für die Hamburger Medien.
Wollte gerade sagen, vielen Dank.
Ja, es ist aber wirklich so. In Hamburg fragt man eher, warum hat sich die Konferenz für etwas entschieden? Was ist der Grund? Es wird auch natürlich personifiziert. Aber Berlin ist die erste Frage nach einer wichtigen Besprechung. Wer hat sich durchgesetzt? Mhm. Wer hat wen zurückgekriegt? Und will sich da jemand profilieren? Das ist, Politik wird etwas stärker, nicht von allen Medien, aber eben doch insgesamt etwas stärker als ein Betrieb oder als ein, ja, wie so einen olympischen Wettkampf beschrieben. Dass es am Ende aber um Probleme geht und um Lösungen und dass Parteien auch kooperieren sollten, das ist nicht so erkennbar sehr oft. Und hier in Hamburg gibt es diesen Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, dass man vernünftig vorgeht, dass man sich vernünftig austauscht. Und es wird auch wirklich gefragt, was ist der Grund dafür, dass jetzt diese oder jene Entscheidung getroffen wird. Und das ist einfach sehr viel angenehmer. Mhm. Es ist besser, ich habe es lieber, dass ich eine schwere Entscheidung auch erklären kann und dass die Erklärung gewünscht ist und auch gehört wird, als wenn ich immer so in so einem Schaukampf mich befinde und sagen muss, ich muss jetzt nochmal wieder irgendeine mediale Stein ins Wasser werfen, dass überhaupt jemand zuhört. Das ist schon sehr kompetitiv und anstrengend in Berlin. Aber davon unabhängig ist das Amt eines Bürgermeisters sehr viel abwechslungsreicher und umfassender als Minister einer Regierung zu sein, weil ja nach der Bundestagswahl zuletzt gesagt wurde, na, der wird bestimmt Gesundheitsminister.
Genau.
Und es gab richtig Theorien dazu, die übrigens Herr Lauterbach in Umlauf gebracht haben, okay, dass das Auge auf mich gefallen sei. Ich bin von Herrn Scholz weder gefragt worden, noch hätte ich ja gesagt.
Wollte sagen, Sie haben gesagt, dann wären Sie in der Medizin geblieben.
Dann könnte ich in der Medizin geblieben sein. Und wir haben jetzt einige Zeit, 2-3 Jahre später nochmal drüber gesprochen. Da sagt er, ja, wolltest du wirklich Gesundheitsminister werden? Da sage ich, nee. Hast du das jemals gedacht? Nee, sagt er dann. Das war mir klar, dass das Amt des Bürgermeisters auch viel gestaltender und attraktiver ist, weil es eben eine sehr enge Ressortzuordnung gibt. Die Bundesminister sind wirklich Fachleute für bestimmte Zielgruppen und Themen. Und bis auf Ausnahmen, also ein Finanzminister hat natürlich dort auch eine umfassende Zuständigkeit. Aber es ist nicht wirklich in dem Sinne attraktiv, wie viele glauben. Deswegen sind die Landesministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch meistens sehr gerne in ihren Bundesländern. Und ich bin sehr gerne in diesem Amt in Hamburg.
Kommt ja noch drauf an, in welchem Bundesland man ist. Es gibt ja, also für einen Hamburger gibt es, glaube ich, wenig interessantere Jobs, als Bürgermeister der Stadt zu sein.
Aber darf ich dazu noch was sagen?
Ja, gerne.
Klaus von der Nani hat mir mal gesagt, und der hat ja nun alles erlebt in seinem Leben.
Der
hat
alles erlebt.
Der Wirtschaft, der war in Bundespolitik, er war Bundesminister. Der hat mir mal gesagt, du kannst echt froh sein, das ist das eine der interessantesten Ämter, die man haben kann. Und das ist auch mein Erleben. Also es ist wirklich so, wenn ich vergleiche, wie in anderen Bundesländern oder auch in der Bundespolitik Ämter geführt werden, da ist mein Arbeitstag sowas von unterschiedlich, faszinierender, interessanter, dass ich das sehr gerne glaube, was so diejenigen sagen, die das Amt früher hatten.
Und wir haben es gesagt, eben von dem sozialen Status Arzt zu dem hoher sozialer Status, zu dem Ansehen Politiker niedrig. Gilt das eigentlich noch? Oder stellen Sie fest, dass durch das Amt des Bürgermeisters Sie fast schon wieder auf Chefarztniveau sind?
Das Amt wird respektiert, der Politiker an sich natürlich nicht. Mir wird ich kann mich übrigens nicht beschweren. Die Leute sind zu mir sehr freundlich und höflich. Wenn ich überhaupt angesprochen werde im öffentlichen Raum, dann eher positiv. Die, die nichts von mir halten oder Kritik haben, sagen dann hanseatisch nichts.
Die meisten sagen gar nichts. Wenn man sie sieht, dann lässt man sie in Ruhe wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja. Das ist der Fall. Und es gibt auch manchmal wohlwollende Blicke oder beim Einkaufen dann so zwei, drei Bemerkungen. Aber in diesem Sinne entweder positiv oder eben neutral. Meine These ist, ich kann ja nicht nur Unterstützer haben in dieser Stadt. Es sind dann Leute, die so höflich sind, mich dann in dem, im privaten Zusammenhang auch nicht negativ anzusprechen. Aber das ist tatsächlich so. Das Amt des Bürgermeisters wird sehr respektiert. Das Rathaus wird auch geschätzt. Auch zwischen Politik und Wirtschaft geht es respektvoller zu als in anderen Bundesländern. Und deswegen ist es jetzt insgesamt in der Politik oft härter und auch persönlich anstrengender als in einem, wenn ich das mal sagen darf, ehrbaren Beruf. Und trotzdem ist es in Hamburg wirklich noch moderater. Ich glaube, wir gehen auch im Parlament wohlwollender miteinander um. Und Bürgerinnen und Bürger honorieren das auch nicht. Wenn wir uns zu hart streiten, dann sagen sich die Leute, was soll denn das? Dann, warum können die nicht vernünftig miteinander umgehen? Wie sollen die denn Probleme lösen, wenn sie sich nur profilieren und gegenseitig streiten? Insofern, für den politischen Raum in Hamburg kann man jedem nur empfehlen, bleibt bei der Sache. Vielleicht kann man auch mal Kritik üben, aber möglichst sachlich. Und das macht den politischen Raum in Hamburg etwas angenehmer.
Aber dieser,
man darf aber so ein Amt nicht nehmen und sich hinterher über die Spielregeln beschweren. Das sage ich gleich dazu. Also wer so ein öffentliches Amt annimmt, der muss sich ein dickes Fell zulegen, denn es kommen auch immer sehr, sehr harte Zeiten und da wird dann auch persönlich kritisiert.
Aber der große Vorteil ist dieses Amt, und das ist natürlich, weil dieses Amt so ein hohes Ansehen hat in Hamburg, der Inhaber dieses Amtes, mit jedem Jahr, dass er dieses Amt hat, steigt auch das Ansehen. Ne? Wir werden es wahrscheinlich bei der Bürgerschaftswahl wieder erleben, dass es dann in den Wahlkabinen sowas wie einen Amtsbonus tatsächlich gibt, viel stärker. Gut, der Bundeskanzler hat ihn sowieso im Moment gerade nicht, aber viel stärker als anderswo.
Das mag sein, aber es ist ja nur dann so stark, wenn die Leute auch echt damit positive Erwartungen verbinden. Also der Amtsbonus entsteht ja nicht von alleine, er lebt auch davon, dass man das Amt anständig führt. Und ich habe mich darum bemüht und freue mich, wenn Leute das auch so sehen. Viele übrigens auch, die sagen, naja, ob ich Ihre Partei wähle, aber gut, okay, also bleiben Sie mal dabei. Und das ist dann der Amtsbonus, dass Leute, die eigentlich auch eine politische Nähe zu anderen Parteien haben, sagen, der soll mal weitermachen. Es ist aber auch richtig, weil das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin haben einen großen Einfluss auf die Gesamtentwicklung. Deswegen sagt ja Frau Fegebank auch, sie möchte jetzt gerne mit uns weiterarbeiten, aber sie möchte in dieses Amt.
Ja.
Und Herr Thering sagt ja nicht nur, ich will irgendwie jetzt stärkere Partei werden, sondern er sagt, ich möchte in dieses Amt. Und das ist Ausdruck dieser Bedeutung. Das ist die richtige Kompetenz, das ist die Möglichkeit, die Dinge auch mal zu korrigieren, die vielleicht in anderen Ressorts passieren. Und insofern ist es ein Stück weit auch nicht nur ein protokollarischer Bonus, sondern es ist wirklich eine Referenz der Bedeutung dieses Amtes.
Und löst sich, aber haben Sie, löst sich, ist hier zu erklären, warum die SPD in Hamburg in diesem Jahr, in dem die SPD auf Bundesebene irgendwie in Umfragen bei 15% ist, sie liegen auf etwas 30, je nach zwischen 30, 32, 34%. Je nach Umfrage liegt es auch daran, weil Sie es als Bürgermeister geschafft haben, letztendlich mit diesem Amt das von der Partei abzulösen? Dass die Leute gar nicht, das würde ja auch erklären, warum gibt es Plakate, auf denen gar nicht SPD steht, weil die Leute sagen, ich wähle diesen da. Mir egal, wo der ist. Ich will den Bürgermeister, der soll das weitermachen, der macht das gut oder ich finde, der macht das okay, den wähle ich und das dann gar keine Rolle mehr spielt, dass sie Mitglied der SPD sind?
Also das in dieser Deutlichkeit glaube ich nicht. Es ist ja auch wichtig für mich, die Botschaft. Ich sage ja immer, wenn ihr wollt, dass ich Bürgermeister bleibe, dann müsst ihr schon SPD wählen. Das sind die, die mich im Amt bestätigen. Und deswegen ist das schon ein gemeinsamer Weg. Aber die SPD Hamburg, darf ich erwähnen, ist auch ansonsten in ihrem Image besser als manch ein anderer Landesverband oder die Bundes-SPD, weil wir eben dicht an den Leuten sind. Wir haben Abgeordnete in fast allen Stadtteilen. Die Leute haben einen eigenen Eindruck davon, dass es viele vernünftige Leute gibt. Und ein Stück weit hoffe ich auch, dass die Regierungsarbeit, die wir schon gemacht haben, Anerkennung verdient und wenn man so will, ein Beleg dafür sind, dass wir nicht nur Dinge versprechen, sondern eben auch erreichen. Das trifft dann nicht auf eine einzelne Person zu, sondern daran sind sehr viele beteiligt. Das ist die SPD als Partei, das sind die Abgeordneten. Und das sind natürlich die Senatsmitglieder, die gemeinsam so ein politisches Projekt, eine Stadt in die richtige Richtung zu bringen, nur gemeinsam umsetzen können. Ich könnte nicht alleine Bürgermeister sein. Wir brauchen einen guten Fraktionsvorsitzenden, der die Sache parlamentarisch begleitet. Wir brauchen eine starke Landesvorsitzende, die das politisch einbindet. Das ist wirklich Teamwork. Und da kann ich nur sagen, ich bleibe gerne Bürgermeister. Aber Leute, ihr müsst dann auch SPD wählen, sonst gibt es am Ende eine Regierungskoalition, die zwar nicht durch die stärkste Partei, aber durch zwei starke Parteien gebildet werden können. Schwarz-Grün ist nicht ausgeschlossen, wenn beide Parteien gemeinsam so viel Stimmen haben, dass sie eine Regierung bilden.
Gott, Katharina Fegebank hat es ja auch in diesem Podcast. Also das ist interessant. Katharina Fegebank hat in diesem Podcast gesagt, ich will, dass es so bleibt, wie es ist, die Konstellation, wir mit der SPD, aber ich möchte Bürgermeisterin werden. Und für eine Koalition mit der CDU fehlt mir die Fantasie. Dann habe ich Dennis Thering direkt danach gefragt, ihm erzählt, dass sie das gesagt hat. Und sagt Dennis Thering, naja, die Fantasie für eine Koalition mit den Grünen fehlt mir schon seit langem. Also ist es wirklich vorstellbar? Das ist ja dann fast so, das ist ja Wortbruch 2.0, weil Katharina Fegebank ja mehr oder weniger ausschließt. Sie sagt das nicht, aber sagt, nein, ich will diese Konstellation, die ist super und das andere kommt für mich nicht in Frage. Und Dennis Thering sagt das auch. Trotzdem sagen, glauben Sie, wenn es eine Chance gibt, dann machen die das?
Mir fehlt die Fantasie, ist kein klares Nein.
Ja.
Und deswegen sage ich, Fantasie kann nach einem Wahltermin auch sehr stark beflügelt werden, weil nämlich dann vielleicht eine Konstellation eintritt, in der das Bürgermeisteramt erreichbar ist. Und wir haben es öfter mal erlebt, dass die Grünen noch vor der Wahl, 3 Wochen vor der schwarz-grünen Senatsbildung, hat die Grüne Partei in einer öffentlichen Konferenz ausgeschlossen, dass jemals Gespräche mit der CDU geführt werden, weil damals schon irgendeine ganz provokante Lage da war. Und noch am Wahlabend begannen die ersten schwarz-grünen Gespräche. Und deswegen sage ich, Fantasie sei nicht da, ist kein klares Nein. Ein Wahltag kann die Dinge plötzlich beflügeln. Und das politische Risiko liegt bei uns. Wenn, wenn CDU und Grüne gemeinsam ausreichend Stimmen haben für eine Senatsbildung, dann werden entweder Herr Thering und Frau Fegebank auch versuchen, dieses schwarz-grüne Bündnis zu schmieden. Das halte ich für unsere Stadt aus verständlichen Gründen nicht für klug.
Nach all dem, was Sie gesagt haben, würde Herr Thering dann nicht, dann hätte Herr Thering eine super Lage und würde sagen, also lieber Herr Tschentscher, wenn Sie Bürgermeister werden wollen, dann mit uns. Sie haben ja anders als die anderen, haben Sie nicht gesagt, dass Ihnen eine Fantasie fehlt, dass Ihnen die Fantasie fehlt für ein Bündnis mit der CDU. Sie haben nur gesagt, Sie würden gern Rot-Grün weitermachen.
Ich habe aus guten Gründen gesagt, ich muss eine ehrliche Antwort geben und meine Präferenz ist, mit den Grünen weiter zu regieren. Ich hätte sehr gerne etwas stärkeres Gewicht in diesem Bündnis. Wir haben ja jetzt 2/3 der Mandate. Aber wir haben eben eine grüne Partei, die fast 25% der Stimmen bekommen hatte und deswegen mussten wir nochmal Ressorts abgeben. Ich wäre gerne etwas stärker in diesem Bündnis. Wir würden dann die ein oder andere Behörde vielleicht auch wieder durch SPD führen lassen können. Aber insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Grünen sehr vertrauensvoll gewesen. Gerade in diesen Krisenzeiten waren die grüne Koalitionspartner sehr loyal und hat auch gesagt, okay, es gibt jetzt mehrere Wege, jetzt machen wir mal das, was der Tschentscher sagt, damit es auch nicht strittig nach außen wird, sondern wir brauchen ja in krisenhaften Zeiten klare Linien, klare Kommunikation. Und dort einen Koalitionsgezeter anzufangen, hätte allen geschadet und hätte auch eine schlechte Stimmung in der Stadt verursacht. Und da waren die Grünen sehr loyal. Wir sind auch unter uns sehr konstruktiv. Selbst wenn wir nicht einer Meinung sind, klären wir die Dinge erst. Und dann werden Senatsentscheidungen getroffen und auch die Dinge dargelegt. Und das ist schon ein wichtiger Punkt in einer Regierungsarbeit, dass man vernünftig miteinander kooperiert. Ich habe bestimmte Erwartungen, die sind auch hart aus Sicht der Grünen. Die A26 Ost muss gebaut werden, wir brauchen die Kühlbrandquerung, wir brauchen ein hartes, auf Sicherheitsbelange ausgerichtetes Asylrecht. Das fällt den Grünen nicht so leicht. Deswegen sage ich auch nicht, es wird auf jeden Fall so gehen. Aber das wäre meine erste Präferenz. Und
aber dann hätten Sie es ja leicht. Sie haben ja ein hohes Druckmittel, sagen, Leute, wenn es mit euch, wenn ihr in diesen Punkten, die mir extrem wichtig sind, wenn es nicht geht, da ist ja jemand, mit dem wird es dann auch gehen. Weil so wie es im Moment aussieht, wird es dann auch mit der CDU gehen, im Zweifel. Sie hätten auch eine Mehrheit mit der CDU.
Aber ich habe andere Risiken. Und wenn wir jetzt wahlkampftaktisch werden oder wahlkampfpolitisch werden wollen, habe ich ganz viele Brüche in dem, was die CDU sagt. Klar. Und das ist für mich auch ein Risiko. Eine Partei, die plötzlich die Initiative Rettet Hamburgs Grün unterstützt, dafür Stimmen sammelt und wir wissen, dann ist der Wohnungsbau beendet, dann werden wir keine Gewerbegebiete mehr ausweisen können, dann ist das ein riskantes Manöver. Und bei den Grünen weiß ich, woran ich bin. Wir wissen, worauf wir achten müssen. Es wäre gut, wenn wir etwas stärkere Kraft dafür bekommen, ob vielleicht auch die eine oder andere Behörde wieder übernehmen könnten. Aber im Prinzip ist der grüne Koalitionspartner für uns verlässlich. Er ist konstruktiv. Und es gibt diese vertrauensvolle Situation, wo Katharina Fegebon und ich auch mal ein Problem aus dem Verkehr ziehen können, indem wir einfach sagen, so geht's jetzt nicht. Und dann gibt es eine ziemlich verlässliche auch Regelung von Themen, die geregelt werden müssen.
Wir kommen so ein wenig zum Endspurt, zur letzten Runde. Wie hat Sie das Amt verändert und wie haben Sie sich verändert in diesen Jahren als Bürgermeister? Wir haben am Anfang ja gesagt, da standen alle und staunten und sagen, was soll das jetzt werden? So ein bisschen. Und das sagt ja heute keiner mehr. Liegt das daran, weil das Amt eben das aus Ihnen gemacht hat, was so ein Amt aus einem macht? Oder liegt es auch daran, dass Sie durch das Amt und insgesamt ein anderer Mensch auch in der Wahrnehmung anders geworden sind?
In der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit mit Sicherheit. Persönlich, privat, denke ich, habe ich mich eher nicht verändert. Ich habe die gleiche private, persönliche Lebensart wie vorher, die gleichen Hobbys. Aber es ist so, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind zwar in der Politik, auch als Senatsmitglied und als Abgeordneter, aber im Amt des Bürgermeisters stehen Sie plötzlich auf der Bühne. Und zwar in jeder Situation. Es wird immer auch erwartet, dass repräsentative Aufgaben angenommen werden. Sie können sich nicht als Bürgermeister in die zweite Reihe irgendwo stellen, dann fragen die Leute sich, hat der was? Ist denn nicht zufrieden mit dem, was wir hier haben? Man muss wirklich diese repräsentative Aufgaben annehmen. Und das sind auch unerwartete Situationen, für die man eigentlich gar nicht vorbereitet ist. Und je länger dieses Amt besteht oder je länger ich in diesem Amt bin, umso selbstverständlicher komme ich gar nicht auf die Idee, mich jetzt irgendwie nicht nach vorne zu stellen und nicht das erste Wort zu ergreifen. Das wird erwartet, das gehört zur Repräsentationspflicht dazu. Man kann jetzt nicht am Rande stehen, man muss die Eröffnung machen, man muss auch Dinge erklären nochmal, weil die Leute sagen, hat zwar schon jemand gesagt, was jetzt ist, aber sie wollen es dann auch nochmal vom Bürgermeister persönlich hören. Das heißt, diese natürlichen Repräsentations- und Führungsaufgaben, die sind ungewohnt und da kann man auch mal Fehler machen. Aber je länger ich dabei bin, umso selbstverständlicher weiß ich, was von mir erwartet wird. Und umso routinierter kann man dann auch auf diesem repräsentativen Parkett sich bewegen. Es gehören ja mittlerweile auch Dinge dazu, die ich jetzt auch nicht so oft gemacht habe, wie die Verpflichtung als Bundesratspräsident, das ganze Auftreten als Akteur in Berlin oder sogar in internationalen Zusammenhängen sind ja Dinge, die man auch nicht...
In der Corona-Krise, wo Sie, ich will sagen, wochenweise, aber schon in den Talkshows saßen plötzlich und auf einmal einer der gefragtesten Politiker waren, auch in ihrer besonderen Rolle in der MPK. Wann haben Sie gemerkt, dass man als Hamburger Bürgermeister tatsächlich auch mal lustig und witzig sein kann? Weil das fällt auf allen, die schon sagen, wie, das hat er sich früher nie getraut.
Ja,
es ist und plötzlich, ein bisschen, wir reden ja jetzt nicht nur über die Veranstaltung, wo man das machen kann, aber es gibt ja so eine Art speziellen Hamburger Humor, den kann man bei Olaf Scholz besichtigen, mit dem Nö oder so, aber das ist speziell, aber so dieses, dass man natürlich das überspitzt, keine Ahnung, ne, wenn man dann irgendwelche Witze mit der schönsten Stadt der Welt macht und so, also wann haben Sie das gemerkt?
Weil Sie machen
das ja häufiger
jetzt. Zu Anfang muss man sich wirklich konzentrieren, keine Fehler zu machen.
Okay.
Und also man muss dann erstmal das Pflichtprogramm im Griff haben. Und wenn man anfängt, Scherze zu machen und dann geht was anderes schief. Aber je routinierter und auch lockerer in der Amtswahrnehmung man ist, umso leichter darf man sich dann auch mal eine kleine Bemerkung erlauben. Und es ist ja manchmal auch einfach erwartet. Also wir haben ja Formate in Hamburg, wenn man dort zu ernst und zu sachlich ist, dann ist das nicht das, was in der Situation gewünscht ist. Man darf auch gerne mal einen Scherz machen oder eben auch ein bisschen Humor durchkommen lassen, der mir nicht fremd ist. Ich habe in meiner, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich galt auch mal als Klassenclown.
Tatsächlich?
In bestimmten Phasen, ja, okay. habe ich auch gerne ein bisschen Ärger gekriegt. Also das muss aber jetzt in der ernsten Politik und in der Amtsführung zurücktreten, weil man sollte in bestimmten Situationen keine Scherze oder Sprüche machen. Man muss erst einmal das Pflichtprogramm, die Repräsentation im Auge haben. Aber je routinierter und erfahrener und lockerer man dort wird, kriegt man dann auch ein Gespür dafür, jetzt darf man auch mal einen Scherz machen. Das hat auch politische Wirkung. Gerade wenn Sie ernste Gespräche mit ausländischen Politikern führen, es ist eine gewisse Lockerheit, führt zur Entkrampfung, nährt man nähert sich ein Stück weit an. Und ich habe erlebt, dass ich in Gesprächen mit zum Beispiel chinesischen Politikern oder auch mit südamerikanischen Politikern, die erstmal sehr steif begonnen haben, mit einem kleinen Scherz, kriegt man eine ganz andere Lage und dann wird der Austausch ehrlicher und ergiebiger. Also man sollte vielleicht, wenn man sich es zutraut, auch gerne mal diesen kleinen selbstkritischen oder selbstironischen Impuls geben. Das macht Nahbarkeit. Mhm. Und man soll sich ja nicht wundern. Politik wird immer von Menschen gemacht. Und deswegen ist ein guter Draht zu Menschen auch ein Erfolgsfaktor für gute politische Kooperation.
Vielen Dank, lieber Herr Bürgermeister. Nächste Woche letzte Kandidatin Katharina Blume von der FDP. Und dann ist noch mal Carola Veit da. Die wird auch noch mal über den Ton in der hamburgischen Bürgerschaft sprechen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.